Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir eine Sammlung von Quellen für dich, die sich mit etwas beschäftigen, das du seit deiner Kindheit zu kennen glaubst. Fabeln. Wir haben hier Material aus einem Online-Kurs von MOOCit, sozusagen ein digitales Lehrbuch. Und unsere Mission für die nächste Viertelstunde ist, ja, nicht nur zu klären, was eine Fabel ist, wir wollen herausfinden, was eigentlich das Geheimnis hinter diesen uralten Tiergeschichten ist. Warum bleibt die Geschichte vom Hasen und dem Igel so sehr im Kopf, während wir, ich weiß nicht, unzählige andere Lektionen einfach wieder vergessen? Du kennst die ja alle, den schlauen Fuchs, die eitle Krähe, aber heute schauen wir mal unter die Motorhaube dieser scheinbar so simplen Erzählungen.
Spiegel, den die Menschheit sich seit Jahrtausenden vorhält, um ihre eigenen Schwächen, ihre Stärken und ja, ihre Gesellschaftsordnung zu betrachten. Es geht um so viel mehr als sprechende Tiere. Es geht um uns.
Okay, um zu verstehen, was diese alten Geschichten so mächtig macht, müssen wir sie erstmal auf den sozusagen Seziertisch legen. Was ist die DNA einer Fabel? Die Quellen sagen, es sind im Grunde drei genetische Marker. Sie sind kurz, sie haben eine klare Moral am Ende und die Hauptdarsteller sind Tiere mit menschlichen Zügen. Aber das allein erklärt die Wirkung ja noch nicht, oder? Was ist der entscheidende Funke? Das, was eine Fabel zur Fabel macht.
Der entscheidende Funke, und das ist das eigentliche Geheimrezept, sind eben genau diese Tiere. Und das ist mehr als nur ein Gimmick. In der Literatur nennt man das Anthropomorphismus.
Richtig, die Vermenschlichung.
Genau. Aber was in den Quellen so gut rauskommt, das ist kein simpler Trick, um eine Geschichte, sagen wir mal, niedlicher zu machen. Es ist eine psychologische Abkürzung. Wenn du in einer Geschichte einen Fuchs auftreten lässt, musst du dem Publikum nicht erst lange erklären, dass dieser Charakter schlau, listig und vielleicht ein bisschen hinterhältig ist. Diese Information ist in unserem kulturellen Gedächtnis quasi schon vorinstalliert.
Da, das ist ein super Punkt. Die Fabel muss den Charakter gar nicht erst aufbauen. Sie kann direkt in die Handlung einsteigen und sich voll auf die Moral konzentrieren. Nehmen wir das klassische Beispiel aus dem Material. Der Rabe und der Fuchs. Der Fuchs kommt, sieht den Raben mit dem Käse im Schnabel und fängt an zu schmeicheln. Er sagt ja nicht, hey, ich bin ein Fuchs und bekannt für meine List. Er ist das einfach. Und der Rabe eitel, stolz, fällt drauf rein, weil er eben ein Rabe ist, dem in vielen Geschichten genau diese Eigenschaft zugeschrieben wird.
Ganz genau. Und diese Vermenschlichung wirkt wie ein trojanisches Pferd für die Moral. Weil die Geschichte im Tierreich spielt, senkst du deine rationalen Abwehrmechanismen. Du denkst nicht, oh, jetzt kommt eine Lektion über Eitelkeit. Du denkst, oh, eine Geschichte über einen dummen Raben. Aber die Lektion schleicht sich trotzdem in dein Unterbewusstsein.
Ah, sie umgeht den kritischen Verstand.
Ja, sie umgeht ihn und verankert sich emotional. Und in dem Moment, in dem der Käse fällt, da spürst du ja fast den Stich der Enttäuschung des Raben. Und du merkst, dass die Moral, traue keinem Schmeichler, viel tiefer sitzt, als wenn du sie nur als trockenen Satz gelesen hättest.
Man erlebt die Moral also quasi mit, statt sie nur zu lernen. Das erklärt, warum diese Geschichten so klebrig sind und im Gedächtnis haften bleiben. Wenn diese Struktur so universell und wirkungsvoll ist, fühlt es sich an, als müsste sie uralt sein. Und tatsächlich, wenn wir in den Quellen zurückblättern, landen wir an den Lagerfeuern der frühesten menschlichen Zivilisation.
Erzähltradition stammt. Das sind Geschichten, die über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, von Generation zu Generation weitergegeben wurden, lange bevor irgendjemand sie aufgeschrieben hat. Aber wenn wir über die erste große schriftliche Sammlung sprechen, dann taucht in den Quellen immer ein Name auf. Aesop.
Aesop-Kau.
Ein griechischer Dichter, der wohl im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Er gilt nicht unbedingt als der Erfinder der Fabel, aber als ihr erster großer Meister und Sammler. Er hat dieser mündlichen Tradition eine kanonische, also eine allgemein anerkannte Form gegeben.
Moment mal, das finde ich jetzt aber spannend. Ich dachte immer, Aesop wäre sozusagen der Vater der Fabel, aber die Quellen zeichnen hier ein viel größeres, ein globales Bild. Es wird ja explizit auf die indischen Panchata-Trägeschichten verwiesen und auf afrikanische Tiermärchen.
Mhm.
Das heißt, die Idee, Tieren menschliche Rollen zu geben, um über die Gesellschaft zu sprechen, ist gar keine rein griechische Erfindung, sondern ist anscheinend an vielen Orten der Welt unabhängig voneinander entstanden.
Das ist ein entscheidender Punkt. Und er unterstreicht die universelle Kraft dieser Erzählform. Menschen aus völlig unterschiedlichen Kulturen sind auf dieselbe geniale Idee gekommen. Und was hier faszinierend ist, ist, wie diese Fabeln dann doch zu einem Spiegel ihrer jeweiligen Kultur werden. Die Quellen regen ja dazu an, genau das zu analysieren. Nehmen wir die Fabel von der Stadtmaus und der Landmaus.
Ja, die kenne ich.
Die Geschichte ist ja simpel. Landmaus besucht Stadtmaus, ist vom Luxus beeindruckt, aber von der ständigen Gefahr durch Katzen und Menschen so verschreckt, dass sie lieber in ihre sichere Armut zurückkehrt.
Klar, die Moral ist, besser in Armut und Sicherheit leben als in Reichtum und Angst. So in etwa.
Genau. Aber jetzt stell dir mal vor, diese Geschichte wird in zwei verschiedenen Gesellschaften erzählt. In einer Kultur, die ein einfaches, naturverbundenes Landleben idealisiert, ist die Moral eine klare Bestätigung der eigenen Werte. Die Landmaus ist die Heldin. Aber wenn du dieselbe Geschichte in einer aufstrebenden, urbanen Handelsgesellschaft erzählst, die Wohlstand und Luxus als höchstes Ziel ansieht,
dann könnte die Interpretation sich verschieben.
Exakt. Vielleicht wird die Landmaus dann als ein bisschen feige oder rückständig wahrgenommen. Die Kerngeschichte bleibt, aber die Betonung, welches Leben das bessere ist, die verändert sich mit dem kulturellen Kontext.
Das ist eine spannende Überlegung. Man liest dieselbe Geschichte, aber mit einer ganz anderen Brille. Das zeigt, wie anpassungsfähig diese Erzählungen sind. Okay, uralte Geschichten aus Griechenland und Indien. Schön und gut. Aber was hat das mit dir und deinem Leben im Jahr 2025 zu tun? Warum sollten wir uns heute noch damit beschäftigen?
Die Quellen geben darauf eine ziemlich überzeugende Antwort. Auf der einen Seite sind Fabeln ein fantastisches Werkzeug im Bildungsbereich, um grundlegende literarische Konzepte zu verstehen. Aber das ist nur die Oberfläche. Viel wichtiger ist ihre Funktion als eine Art moralischer Flugsimulator.
Moralischer Flugsimulator, das musst du erklären.
Ja, sie erlauben es uns, ethische Dilemmata in einem sicheren Raum durchzuspielen.
Und sie zwingen uns, über die Moral nachzudenken, die oft gar nicht so schwarz-weiß ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Ich muss ja gestehen, als Kind habe ich bei der Geschichte von der Ameise und der Heuschrecke immer ein bisschen der Heuschrecke die Daumen gedrückt. Die Ameise, die den ganzen Sommer schuftet und der musizierenden Heuschrecke im Winter dann nichts abgibt, die kam mir schon immer etwas herzlos und, ja, unsolidarisch vor.
Heißt kein Preis.
Aber die Geschichte provoziert die viel tiefere Frage. Wo verläuft die Grenze zwischen kluger Vorsorge und herzloser Selbstsucht? Ist die Kunst der Heuschrecke, die den Sommer für alle ja vielleicht schöner gemacht hat, wirklich wertlos? Plötzlich diskutierst du nicht mehr über Insekten, sondern über Solidarität, den Wert von Arbeit gegenüber Kunst und die Verantwortung des Einzelnen für die Gemeinschaft.
Man wird also dazu angeregt, die simple Moral zu hinterfragen und eine eigene Position zu finden. Das ist echtes kritisches Denken, verpackt in eine 2-Minuten-Geschichte.
Exakt. Und deshalb sind Fabeln heute vielleicht relevanter denn je. Wir leben in einer Welt voller komplexer moralischer Herausforderungen. Denk an Debatten über den Klimawandel, soziale Gerechtigkeit oder den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Diese Probleme sind riesig und oft überwältigend. Fabeln bieten einen Weg, über die grundlegenden menschlichen Verhaltensweisen nachzudenken, die diesen Problemen zugrunde liegen. Gier, Kurzsichtigkeit, Kooperation, Egoismus. Sie kochen die Essenz dieser Dilemmata auf ein verständliches Maß herunter. Es ist ja kein Zufall, dass das Quiz im Quellmaterial als einen der Hauptzwecke von Fabeln in der Bildung nennt, dass sie als Einführung in ethische und moralische Konzepte dienen.
Sie sind also quasi eine Abkürzung zu einer großen Erkenntnis. Du musst keine 20-seitige philosophische Abhandlung über die Gefahren von Überheblichkeit lesen. Du hörst einfach die Geschichte von der Schildkröte und dem Hasen und du verstehst das Prinzip sofort. Auf einer viel intuitiveren Ebene. Und diese Erkenntnis bleibt hängen.
Die Geschichte wird zum mentalen Anker für ein abstraktes Konzept. Das ist die unschlagbare, zeitlose Stärke dieser literarischen Gattung. Sie ist die konzentrierteste Form von Weisheit, die wir haben.
Okay, wenn wir das alles jetzt mal auf den Punkt bringen. Was ist die eine große Sache, die du aus diesen Quellen über Fabeln mitnehmen solltest?
Fabeln sind weit mehr als simple Tiergeschichten mit einer Moral. Sie sind hochkonzentrierte, meisterhafte Erzählungen, die durch einen genialen Trick, eben die Vermenschlichung von Tieren, komplexe menschliche und gesellschaftliche Probleme für uns greifbar machen. Sie haben eine globale, jahrtausendealte Geschichte von Aesop in Griechenland bis zu den Panchatantra in Indien. Und das Wichtigste, sie sind heute noch relevant, weil sie uns nicht belehren, sondern uns auf unterhaltsame Weise dazu anregen, über unser eigenes Verhalten und unsere Werte nachzudenken. Und sogar über die angebliche Moral der Geschichte selbst zu streiten. Und das führt uns zu einem letzten Gedanken für dich, der direkt auf den offenen Aufgaben aus dem Quellmaterial aufbaut. Dort wirst du ja angeregt, selbst eine Fabel zu schreiben oder die Darstellung von Tieren in modernen Medien zu analysieren. Das bringt uns zu einer abschließenden Frage für dich. Stell dir vor, du müsstest heute eine Fabel schreiben, um eine moderne Herausforderung wie den Umgang mit sozialen Medien oder die Klimakrise zu thematisieren. Welche Tiere würdest du wählen, um die verschiedenen menschlichen Verhaltensweisen darzustellen? Wer wäre der schlaue Fuchs? Wer die fleißige Ameise? Und wer der überhebliche Hase im 21. Jahrhundert? Vielleicht ein Papagei, der ungefiltert jede Falschinformation nachplappert, ein Strauß, der angesichts der Fakten den Kopf in den Sand steckt, oder ein Biber, der unermüdlich Dämme baut, ohne zu merken, dass er damit das ganze Ökosystem zerstört. Und die wichtigste Frage von allen: Welche Moral würde am Ende deiner Geschichte stehen?